Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, hallo Fabian, grüß dich. Fabian, ich habe heute mal eine Frage an dich. Und zwar möchte ich mit dir mal ein Beispiel durchspielen. Und zwar, stell dir vor, du bist Fußballer.
Okay.
Und stell dir vor, du gewinnst die Europameisterschaft.
Jawohl.
Und da habe ich gelesen, da bekommt man eine Siegprämie von 400.000 Euro. Und als Fußballer ist man ja insgesamt gar nicht so schlecht aufgestellt, sodass man sicherlich noch ein bisschen mehr Kapital zusammenkratzen kann. Und davon, also von der Siegprämie und dem, was man noch so hat, möchte man sich jetzt eine Immobilie kaufen. Sagen wir mal, die Immobilie kostet 800.000 Euro. Was würdest du sagen? Wie kann man sich dafür entscheiden, in welcher Form man diese Immobilie kauft? Es gibt ja einerseits die Möglichkeit, natürlich ganz normal die Immobilie als Privatperson zu kaufen, aber steuerlich kann es sich ja auch lohnen, die Immobilie über eine GmbH oder eine UG oder jedenfalls eine Kapitalgesellschaft zu kaufen. Lass uns da doch mal einsteigen. Was denkst du, worauf es ankommt bei so einer Entscheidung?
Ja, also ich meine, der große Vorteil im Privatvermögen, ich kann es eben steuerfrei verkaufen. Bevor ich deine Frage beantworte, wenn man es überhaupt beantworten kann, ja, vielleicht nochmal die Basics für den steuerfreien Verkauf im Privatvermögen. Wenn ich die Immobilie vermiete, dann kann ich es im Privatvermögen nach Ablauf von 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Also selbst wenn ich da eine Million Gewinn mache oder noch mehr, wenn sich die Immobilienpreise wieder vielleicht mal erholen. Wenn ich selbst in der Immobilie wohne, ausschließlich das zu eigenen Wohnzwecken nutze und es wirklich seit Kauf bzw. Fertigstellung zu eigenen Wohnzwecken genutzt habe, kann ich sie auch jederzeit steuerfrei verkaufen. Und wenn ich sie vermietet hatte und dann nochmal einziehe, dann muss ich mindestens mal 3 Kalenderjahre drin wohnen. Also ein voller Tag reicht da in der Theorie. Also wenn man es auf die Spitze treiben will, 1 Jahr und 2 Tage. Und dann kann ich es auch steuerfrei verkaufen. In einer GmbH oder UG oder einer anderen Kapitalgesellschaft habe ich diese Möglichkeit nicht. Da gibt es auch den Paragraph 6b, den ich nutzen kann, um eventuell eher den Kaufpreis nicht sofort zahlen zu müssen. Ist aber so ein bisschen ein Liquiditätsspielchen und nicht wirklich ein steuerfreier Verkauf. Und das, also über eine GmbH oder eine andere Kapitalgesellschaft, lohnt sich insbesondere dann, wenn man hohe Einkünfte hat. Ja, warum? Weil man zahlt in der Regel, zumindest bei einer Vermögensverwaltung GmbH, nur die Körperschaftssteuer plus den Zuli, also 15,825% auf die Mieteinkünfte und nicht wie im Privatvermögen, wenn man schon einen gut bezahlten Job hat, eben 42%, 45% oder dann noch den Soli drauf. Und jetzt ist die Frage, was für Immobilien, ja, lohnt sich denn so eine GmbH? Da würde ich jetzt mal sagen, immer nur für die Immobilien, wo wirklich was hängen bleibt, ja. Weil wenn ich auf eine Wertsteigerung setze und vielleicht auf geringe Mieteinkünfte, bis ich das dann wieder mal verkaufe, das Objekt, dann lohnt sich das im Privatvermögen, wenn ich jetzt damit rechne, dass es eben sich nicht so gut entwickelt vom Wert, vielleicht sogar im Wert verliert, wenn ich es irgendwo bei dir in der Ecke kaufe, Christian. Da können wir gleich noch drüber reden, so eine Prognose gesehen. Dann lohnt sich es eher, das in der GmbH zu kaufen, wenn ich eben hohe Mieteinkünfte habe. Ja.
Fabian, ich erinnere dich mal an die letzten Zeitungsartikel, in denen klargestellt wurde, welche Städte denn im letzten Jahr die meisten Prozente verloren haben bei den Wohnungswerten. Und das waren definitiv die Großstädte, ja. Frankfurt, Stuttgart und so weiter. Aber natürlich hast du schon recht, dass wenn man eine Wohnung im Ballungszentrum kauft, da wohl eher damit zu rechnen ist, dass da eine Wertsteigerung eintritt, ja.
Ja, ich weiß gar nicht, jetzt hätte man natürlich mal rausholen können von den Podcasts, ist mir gerade erst eingefallen. Es gab so eine Deutschlandkarte, wo die Preise, also prognostiziert, das weiß natürlich nur der liebe Gott, wie sich die Immobilienpreise entwickeln und vielleicht nicht mal der, da ist es so, dass der Osten, beziehungsweise Ostdeutschland, ja, also schlecht abschneidet bei der prognostizierten Wertentwicklung. Und gerade hier in Baden-Württemberg, vor allem der Freiburger und der Stuttgarter Raum, da rechnet man mit einer ordentlichen Wertsteigerung in den nächsten 10 Jahre. Ob es dann so kommt, sei mal dahingestellt. Aber da sollte man vielleicht eher die Immobilie im Privatvermögen kaufen, ja, wenn man auf die Wertsteigerung schaut. Und vielleicht dann eher in Ostdeutschland über eine GmbH. Die Vor- und Nachteile der GmbH und wann sie es lohnt, wann sie es nicht lohnt, das soll heute mal Thema sein. Und auch, was man so vor Konstrukte noch mit mehreren GmbHs vielleicht bauen kann. Also heute die Folge, wann es sich eben lohnt, eine Immobilie über eine GmbH zu kaufen. Das war jetzt schon ein sehr harter Einstieg, ja, aber er muss auch mal sein, sonst schlittern wir ja so ein bisschen in meinen Podcast rein, jetzt volle Breitseite der Immobilien GmbH.
Pass mal auf, ich versuche das einfach auch nochmal aufzugreifen und ein bisschen plastisch zu machen. Du hast ja gesagt, ich glaube, das haben jetzt schon alle verstanden, dass wenn man die Immobilie später mal wieder verkaufen will und das mit einem hohen Gewinn, dann würde sich das Ganze privat tendenziell etwas mehr lohnen. Aber ich mache mal ein Beispiel, einfach um das nochmal darzustellen. Vielleicht auch ganz einfach, ne? Du hast ja gesagt, Fabian, es lohnt sich am besten in Baden-Württemberg zu investieren, also kauft der Fußballer eine 100 Quadratmeter Wohnung in Freiburg für 800.000 Euro. Und ich weiß nicht, ob das realistisch ist, kann man ja mal so stehen lassen. Und diese Wohnung, diese 100 Quadratmeter Wohnung, kann er für 26 Euro den Quadratmeter vermieten. Meine Güte, aber ich glaube, das ist auch nicht unrealistisch.
Ja, nee, das ist mitunter realistisch. Hier werden zum Teil Wohnungen teurer vermietet. Der Trick ist ja immer noch, das möbliert zu vermieten. Ja? Da fällt man ja aus jeder Deckelung raus.
Der Fußballer hat keine Zeit, Fabian, für sowas. Der braucht Einkünfte, ohne dass er was dafür machen muss. Also möblierte Vermietung ist raus. Ja. Aber stimmt, das bringt natürlich immer noch was. So, dann hat er im Monat Einkünfte oder Einnahmen aus der Vermietung von 2600 Euro. Ja, 26 Euro mal 100 Quadratmeter, 2600 Euro. Und dann kann er das Ganze natürlich noch abschreiben. Und wenn man jetzt so eine Immobilie für 800.000 Euro kauft, vielleicht in einer sehr guten Lage, dann wird man vielleicht auch erschrocken sein. Das ist auch nochmal ein extra Thema, das können wir jetzt vielleicht nur ganz kurz abhandeln. Wie viel Anteil darauf tatsächlich nur auf das Gebäude entfällt und wie viel auf den Grund und Boden? Weil nur das Gebäude kann man ja abschreiben, den Grund und Boden kann man nicht abschreiben. Und da geht es dann also schon mal los, dass man sich überhaupt Gedanken machen muss, wie viel Prozent von meinem Kaufpreis entfällt denn überhaupt auf das Gebäude? Wir nehmen jetzt einfach mal an, die Hälfte entfällt auf das Gebäude. Ja, das macht es dann auch einfacher im Rechnen. Das heißt, der hat jetzt hier 2600 Euro monatliche Einnahmen und ich habe das jetzt schon mal durchgerechnet, wenn er das für 800.000 Euro gekauft hat, könnte er 600 Euro rund pro Monat abschreiben. Das heißt, unterm Strich für die Steuererklärung, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der hat keine weiteren Kosten, er hat ja auch keinen Kredit aufgenommen, um die Immobilie zu kaufen, weil er hat es ja aus seiner Siegprämie genommen, dann hat der also 2000 Euro jeden Monat an Einkünften aus der Vermietung, die er versteuern muss. Das macht 24.000 Euro pro Jahr. So, und jetzt kommt das Spannende. So ein Fußballer, der hat natürlich einen hohen Steuersatz. Der Spitzensteuersatz liegt ja bei 42%. Wahrscheinlich ist er sogar noch höher dann in der Reichensteuer und so weiter. Aber wir rechnen es mal mit den 42%. Dann würde man auf diese 24.000 Euro Einkünfte aus der Vermietung 10.080 Euro Steuern pro Jahr zahlen. Ja? Und jetzt kommt das Spannende, wenn man genau dieselbe Immobilie über eine Vermietungs GmbH halten würde und sie von dort aus vermieten würde, würde man von den 24.000 Euro, die man zu versteuern hat, nur 3.800 Euro Steuern zahlen. Ja? Also ein Riesenunterschied, mehr als 6.000 Euro pro Jahr, die man einfach mehr Cashflow hat, weil man niedrigere Steuern zahlt, weil eben die Steuerbelastung bei der Vermietungs GmbH nur bei 15,82% liegt, wohingegen sie im Privatbereich bei 42% liegt. Und wenn man das so hört und sich mal so dann überlegt, wie lange man die Immobilie vielleicht hält und ob das vielleicht ja auch gar nicht so sicher ist, ob man die tatsächlich steuerfrei mit einem Gewinn in mehr als 10 Jahren verkaufen kann, klingt es dann doch wiederum ganz charmant, oder? Fabian, was sagst du dazu?
Ja, natürlich, das ist ein Punkt, aber jetzt ist es natürlich auch so, dass man erstmal eine GmbH dann gründen muss und dann die entsprechend auch verwalten muss. Das ist dann doch ein bisschen komplizierter, als das, wenn man die Immobilie einfach im Privatvermögen kauft.
Ja, stimme ich dir zu. Wollen wir mal so grob abschätzen, was da die Zusatzkosten sind für so eine GmbH? Ich glaube, wenn man sich nicht allzu... Also das könnte man vielleicht sogar selbst die Buchhaltung machen, aber gerade weil man für eine GmbH ja auch einen Jahresabschluss braucht, der dann auch veröffentlicht wird beim Bundesanzeiger und die Steuererklärung etwas komplizierter sind, braucht man vielleicht doch eher einen Steuerberater. Dann ist man sicherlich schnell bei Zusatzkosten von, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, um die 2000 Euro pro Jahr dabei. Ja, das heißt, der Vorteil schmilzt natürlich wegen den höheren Verwaltungskosten schon etwas dahin.
Zahlt man noch weniger Steuern.
Ja, stimmt,
kann man auch positiv sehen.
Das sind jetzt die Vertriebsargumente des Steuerberaters.
Ja, meine Kosten sind
doch aber Betriebsausgaben bei Ihnen.
Ja, aber wir denken ja wirtschaftlich, ja,
genau.
Oder in absoluten Zahlen. Das muss man natürlich sehen. Aber normalerweise ist es ja nicht so, dass man eine Wohnung hat und dann das über eine GmbH macht, sondern man hat vielleicht mehrere Objekte, vielleicht auch größere Objekte, 6 Familienhäuser, 8 Familienhäuser, ja, die man dann in einer GmbH hat, wo dann vielleicht ein bisschen mehr übrig bleibt als 24.000 Euro pro Jahr. Würdest du jetzt, wenn jetzt ein Mandant zu dir kommen würde, was er Herr Gebert, hier lohnt sich, bleib bei dem Beispiel, ich habe 24.000 Euro Einkünfte pro Jahr, soll ich für diese Wohnung eine GmbH gründen? Was würdest du ihm dann sagen?
Also ich glaube, gerade in dem Beispiel, das wir hier aufgemacht haben, macht das schon Sinn, wenn man das dann langfristig mal ausrechnet, wie hoch der Steuervorteil auch über die Zeit ist, ja, dann ist das, glaube ich, hier so ein Paradebeispiel dafür, dass man das über eine GmbH kaufen sollte. Jetzt anders würde es aussehen, wenn er das zum Beispiel finanziert hätte. Dann hätte er ja auch noch Zinsen. Und die sind ja aktuell gar nicht so niedrig, ja, beispielsweise 3,5-4% pro Jahr. Und wenn man die dann, weil die kann man ja auch noch von der Steuer absetzen, dann kommst du schnell natürlich in einen Bereich, wo du sagen musst, unterm Strich habe ich ja vielleicht sogar einen Verlust, den ich aus der Immobilie habe oder erziele, ja, weil ich natürlich meine Mieteinnahmen habe, da kann ich die Abschreibung abziehen, da kann ich die Zinsen abziehen und unterm Strich habe ich dann ein Verlust und dann macht es natürlich relativ wenig Sinn, diese Immobilie über eine Vermietungs GmbH zu halten, weil dann sind die Verluste dort natürlich, solange da nicht noch weitere vielleicht gewinnbringende Immobilien in der GmbH liegen, verpuffen die erstmal, ja, und wenn man die Immobilie stattdessen privat hätte, könnte man die Verluste natürlich sehr schön mit seinen anderen Einkünften zum Beispiel als Spieler oder Angestellter, was auch immer, verrechnen, das hätte dann natürlich noch einen gewissen Vorteil.
Ja, und man muss natürlich immer sich überlegen, mit was von einer Wertsteigerung rechnet man. Man kommt ja jetzt aus einer Phase, jetzt geht es eher wieder in die andere Richtung, aber die letzten, sage ich mal, wenn man dieses Jahr und vielleicht das letzte Jahr ausklammert, haben wir eigentlich 10 Jahre steigende Immobilienpreise gehabt an manchen Orten. München beispielsweise, da gab es schon Immobilien, die sich in der Zeit verdoppelt haben. Und dann ist natürlich schon klar, wenn man jetzt in dem Beispiel so um die 6.000 Euro Steuern pro Jahr spart, ist schön, sagen wir auf 10 Jahre dann 60.000 Euro. Wenn jetzt allerdings die Immobilie dann statt 1 Million dann irgendwann mal für 1,5 Millionen verkauft wird, dann geht die Rechnung halt schon nicht mehr auf.
Viele, vielleicht jetzt nochmal ganz kurz als Exkurs, viele Anfragen kommen dann auch zu mir so aus der Richtung, ich habe jetzt eine Immobilie, die ich schon viele Jahre halte und die habe ich natürlich privat gekauft, weil ich da vielleicht nichts von wusste, dass es auch über eine GmbH geht oder mich mit dem Thema damals einfach nicht auseinandergesetzt habe. Und jetzt habe ich halt eine relativ geringe Abschreibung, weil ich die eben vor vielen Jahren gekauft habe. Die Zinsen sind vielleicht, das Darlehen ist vielleicht schon abbezahlt, sodass ich auf dem Papier einen relativ hohen Gewinn mit der Immobilie mache. Und ich bin mir sicher, dass ich die langfristig halten will. So eine klassische Cash-Cow-Immobilie, ja, gibt es ja auch viele von. Ich würde die jetzt gerne noch in eine GmbH umwandeln. Und da, wenn man das darüber spricht, dann kommt man schnell zu einem Problem, weil wenn man dann später so eine Immobilie auf eine GmbH wieder übertragen will, hat man das Problem, dass man Grunderwerbsteuer zahlen muss. Also eigentlich, ja, weil man natürlich, wenn man eine Immobilie von sich selbst auf eine GmbH von sich überträgt, dann ist das ein Rechtsträgerwechsel, obwohl man selbst zu 100% an der GmbH beteiligt ist, ergibt sich aus dem Grunderwerbsteuergesetz, dass dafür nochmal Grunderwerbsteuer anfällt. Und das schreckt viele dann doch zurück, diesen Weg in die GmbH zu gehen, für so eine Immobilie, die sie schon lange halten. Aber da gibt es doch schon die eine oder andere Möglichkeit, das zum Beispiel auch ohne Grunderwerbsteuer hinzubekommen. Ich mache jetzt hier gerade einen Exkurs, deswegen reiße ich es nur mal schnell an. Eine ist zum Beispiel zu sagen, man verkauft die Immobilie zu einem mickrigen Kaufpreis an die GmbH. Das ist auch vom BfH so abgesegnet. Dann orientiert sich die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer ist dann trotzdem dieser mickrige Kaufpreis, den man festgelegt hat, obwohl der Marktwert vielleicht viel höher ist. und die Grunderwerbsteuer fällt auf einen sehr geringen Betrag an. Also so kann man zum Beispiel trotzdem in die GmbH kommen. Man kann also auch überlegen, das später noch in Betracht zu ziehen. Nur mal so als Hinweis. Wenn man jetzt diese, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz drauf ein, das ist, glaube ich, wichtig, Fabian, für dieses Thema. Wenn man diese vermögensverwaltende Vermietungs-GmbH hat, dann ist das natürlich auch herausfordernd, diesen Status der Vermögensverwaltung zu erhalten, weil das ist auch ganz interessant, man darf halt wirklich nur eigene Immobilien verwalten und verpachten und vermieten, aber man darf und sollte nichts anderes machen, gewerbliches vor allem mit der GmbH, ansonsten fällt der gesamte Vorteil weg. Und da gab es schon viele Unternehmen, denen genau das auf die Füße gefallen ist, die dann plötzlich statt 15,825% Steuern auf ihre Gewinne gezahlt haben, dann plötzlich 32% zahlen mussten, weil sie eben auch noch Gewerbesteuer zahlen mussten. Das ist ja hier eigentlich der Trick, warum das Ganze vom Steuersatz so niedrig ist. Ja, 16% Steuern kennt man ja in Deutschland sonst nicht. Und bei der Vermietungs-GmbH tritt genau das in Kraft, weil man halt sagt, okay, die muss keine Gewerbesteuer zahlen, die zahlt nur die Körperschaftssteuer. Und da gibt es halt schon interessante Fälle. Gibt's auch, der interessanteste war, glaube ich, letztens in der Rechtsprechung, da hat eine Wohnungsgesellschaft, auch eine GmbH, die dann eben Wohnungen vermietet hat, die hat für ihre Mieter einen Weihnachtsmarkt veranstaltet und hat dort natürlich auch Glühwein verkauft und hat da entsprechend natürlich Einnahmen erzielt und dann plötzlich nicht mehr nur aus der Vermietung, sondern eben auch aus dem Verkauf von Glühwein, was ja klassischerweise eine gewerbliche Tätigkeit ist. Und das Verrückte war, dass die eben auch noch diese Einnahmen aus diesem Weihnachtsmarkt gespendet hatten an eine gemeinnützige Organisation. Aber trotzdem kam bei der Betriebsprüfung, natürlich weil es so im Gesetz steht, auch ganz zu Recht heraus, dass der Steuervorteil für die GmbH wegfällt, einfach weil sie noch weitere Einkünfte erzielt hat, nämlich diesen Weihnachtsmarkt veranstaltet hat. Also da sollte man halt dann sehr, sehr vorsichtig sein mit den Tätigkeiten, die man so entfaltet.
Ja, also will ich nur vermieten und auch nicht zu viel verkaufen, ne? Wenn man mehr als 3 Objekte in 5 Jahren verkauft, dann ist auch schlecht.
Richtig, ja. Das kennt man ja, diesen gewerblichen Grundstückshandel gibt es ja auch im Privatbereich und der trifft natürlich genauso auch bei der GmbH zu, ja. Jetzt gibt es ja seit, da hatte ich jetzt mal einen Artikel gelesen, dann auch darauf hingewiesen, da gibt es ja, ich glaube, ab 1.7., also jetzt seit dieser Woche müssen ja, darf der Kabelanschluss von den Vermietern nicht mehr an die Mieter weiter belastet werden über die Nebenkostenabrechnung. Da gab es ja so eine Gesetzesänderung, dass man jetzt die Kosten für den Kabelanschluss, weil nicht zwangsweise den Mietern auferlegen kann, ja, sondern die sollen die Wahl haben zu sagen, ich möchte Kabelfernsehen gucken oder nicht. Und das führt natürlich dann dazu, dass viele Vermieter jetzt sagen müssen, okay, ich kann es dir nicht mehr über die Nebenkostenabrechnung abrechnen. Wenn du weiterhin den Kabelanschluss nutzen willst, dann musst du mir halt eine Extragebühr zahlen, ja, beispielsweise, was weiß ich, 20 € im Monat oder so. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man zum Beispiel durch solche Leistungen, die man an die Mieter erbringt, nicht auch gewerblich wird. Da gibt es jetzt zum Glück seit ein paar Jahren, aber noch nicht so lange, gibt es so eine Bagatellgrenze von 5%, ja, der Mieteinnahmen, die da, also in dieser Höhe darf man dann an die Mieter irgendwas überlassen oder Leistungen auch an die Mieter erbringen, ohne den Steuervorteil zu verlieren. Das war früher anders, da hat man wirklich bei kleinsten Tätigkeiten schon den Steuervorteil verloren. Jetzt immerhin 5% darf man machen, aber muss man natürlich auch aufpassen, dass man das nicht überschreitet.
Ja, da haben wir so die größten Nachteile genannt, oder also kein steuerfreier Verkauf, höhere Kosten, ja, diese Bagatellgrenze, die angesprochen wurde, und eben die Verluste bei der Vermietung.
Vielleicht bei den Verlusten gibt es auch eine ganz interessante Variante, finde ich, wie man da, weil das ist ja oft so, ne, dass man eben auch eine Immobilie kauft, wo man erstmal was dran machen muss. Hatte ich jetzt auch letztens wieder einen Fall, die sich nicht beraten lassen haben und dann aber trotzdem, weil sie das gut fanden und den Vorteil verstanden haben, eine Immobilie über eine GmbH gekauft haben. So weit, so gut, ja. Und langfristig rechneten die auch mit Überschüssen, aber am Anfang mussten sie dann erstmal feststellen, dass die Wohnungen, die sie da gekauft haben, ganz schön sanierungsbedürftig sind. Und da haben sie dann also diese Wohnungen saniert. Und auch dadurch sind eben Kosten entstanden, die sie sofort abziehen konnten. Und das heißt, in den ersten Jahren haben die erstmal einen Verlust gemacht mit der Immobilie. Und das Problem ist natürlich, wenn man diesen Verlust jetzt über eine GmbH erzielt, dann hängt dieser Verlust in dieser GmbH fest. Man bekommt den nicht nach oben. Ja, also nach oben heißt, dass man den als eigene Person nutzen kann und zum Beispiel mit seinen anderen Einkünften verrechnen kann. Das ist ja immer der große Vorteil an Verlusten. Ja, das ist ja, muss ja gar nichts Schlimmes sein, ist ja sogar was Gutes. Und das ist halt dann insofern ein Problem, wenn man das über eine GmbH macht, wenn man am Anfang solche Verluste erzielt. Aber da gibt es eigentlich auch eine interessante Lösung. Man könnte zum Beispiel sagen, man kauft die Immobilie erstmal als Personengesellschaft, als GbR oder als vor allem als GmbH und Co. KG macht es am meisten Sinn und ist natürlich eine Personengesellschaft. Die Immobilie gehört der Personengesellschaft und die erzielt dann Verluste. Und die Verluste, so ist das ja bei Personengesellschaften, werden automatisch den Personengesellschaftern zugeordnet und die können das dann mit ihrer persönlichen Steuererklärung auch in Ansatz bringen. Und das heißt, man zahlt aber auch, wenn es dann in die Gewinnzone kommen würde, würde man dann natürlich auch seinen persönlichen Steuersatz zahlen, ja, der natürlich bei 45% liegen kann. Und genau, wenn das dann so sein sollte, dass man also von der Verlust in die Gewinnzone kommt, dann macht man einfach einen Formwechsel und kann dann also von der bisherigen Personengesellschaft zur Kapitalgesellschaft wechseln. Und der Formwechsel ist auch grunderwerbsteuerfrei, also überhaupt nicht oder ist nicht grunderwerbsteuerbar, so rum müsste man sagen. Ja, also der kann nicht der Grunderwerbsteuer unterliegen. Und dann hätte man halt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, sage ich mal. Man hat am Anfang die Verluste genutzt, konnte seine eigene Einkommensteuer mindern. Und wenn man dann in die Gewinnzone gerät, glücklicherweise, weil die Investitionsmaßnahmen sich ausgewirkt haben und vielleicht man vielleicht teurer vermieten kann, dann wandelt man die Gesellschaft um und ist plötzlich in der GmbH und kann dort eben die Gewinne, die man dann macht, nur mit 15% versteuern. Also das ist eigentlich auch noch so ein wichtiger Punkt, den man unbedingt auf dem Schirm haben sollte, wenn man eine Immobilie kauft, in die man vielleicht am Anfang noch was reinstecken muss, ja.
Sollen wir mal auf die 6b-Rücklage noch kommen? Weil klar ist es so, man kann nicht steuerfrei verkaufen im Gegensatz zum Privatvermögen. Aber was man ja schon machen kann, ist eine 6b-Rücklage zu bilden. Zumindest mal, wenn man das Gebäude dann 6 Jahre im inländischen Betriebsvermögen geparkt hatte. Und dann kann ich eben das wieder auf eine neue Immobilie übertragen. Jetzt sagen wir mal an, man hat irgendwie, keine Ahnung, man hat 100.000 Euro Gewinn mit der Immobilie gemacht. Dann kann ich eben diesen Betrag nehmen, beziehungsweise dann der aufs Gebäude entfällt und den erstmal parken und dann, wenn ich eine neue Immobilie dann kaufe im Betriebsvermögen diese 6b-Rücklage übertragen. Nachteil, dann ist die Bemessungsgrundlage der Abschreibung beim neuen Gebäude eben kleiner. Ich habe weniger Abschreibung. Das heißt, es ist jetzt nicht wirklich ein steuerfreier Verkauf. Es schont nur die Liquidität und man muss eben die Kohle nicht direkt ans Finanzamt zahlen, sondern hat eigentlich eine Art, ja, wie soll man sagen, Kredit, in dem ich eben künftig dann die Immobilie bzw. das Gebäude nicht so hoch abschreiben kann. Aber spart natürlich erstmal die Finanzamtsüberweisung.
Völlig underrated, ja. Die 6b-Rücklage haben wir auch viel zu selten hier eigentlich besprochen. Geht aber natürlich nur im Betriebsvermögen, ja. Das heißt, wenn man jetzt privat so eine Immobilie hält und verkauft, vor Ablauf von 10 Jahren zum Beispiel, scheidet die 6b-Rücklage aus. Klassischerweise ist das natürlich so für die Fälle gedacht, irgendein Unternehmen hat eine Lagerhalle und jetzt ist die zu klein und die wird verkauft und die verkauft man mit Gewinn und dafür will der aber eine neue, größere Lagerhalle kaufen. Und damit der Neukauf nicht durch diese Steuerzahlung auf den Gewinn verhindert wird oder erschwert wird, gibt es eben diese Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe das betriebliche Immobilie hier verkauft und ich reinvestiere das aber und deswegen muss ich die Steuern erstmal nicht zahlen. Das ist ja die Idee dahinter. Und weil das aber, das gilt wie gesagt für Betriebsvermögen und diese Immobilien GmbH ist ja auch ein Betriebsvermögen und deswegen kann die halt auch diese Regelung nutzen und da kann man natürlich am Ende auch sagen, solange man reinvestiert, das Finanzamt darf mal schön noch ein paar Jahrzehnte warten, bis es dann die Steuern bekommt und Steuern später zahlen ist natürlich immer gut, auch aus einer Finanzperspektive. Insofern total, total gute Regelung, ja. Man sollte natürlich aufpassen, dass diese Steuerbefreiung von 15%, also letztendlich, dass man keine Gewerbesteuer zahlt, das gibt es nur, wenn man nicht die letzte Immobilie verkauft. Wenn man, die erste gute Nachricht ist, wenn man eine Immobilie verkauft, muss man auch nur 15% zahlen, ist ja auch schon mal ein Riesenvorteil. Aber man muss halt aufpassen, dass es nicht die letzte Immobilie ist, die man verkauft. Weil wenn man die letzte Immobilie verkauft, dann hat man natürlich keine mehr und kann auch nicht mehr mit seiner GmbH nur vermögensverwaltend in Form von Vermietung von Grundstücken tätig sein und müsste deswegen auch in diesem Jahr Gewerbesteuer zahlen. Das heißt, wenn man die letzte große Immobilie verkauft, sollte man sehr vorsichtig sein und vielleicht sogar noch eine kleine Garage oder sowas zusätzlich anschaffen, um noch eine Immobilie in der Hinterhand zu haben, um diesen Steuervorteil zu sichern.
Genau, Christian, ein weiterer Punkt. Jetzt haben wir immer über eine GmbH gesprochen, aber man könnte es jetzt beispielsweise auch so machen, dass wenn man jetzt so eine vermögensverwaltende GmbH hat und auf der anderen Seite aber noch eine weitere operative GmbH, die einen Gewerbebetrieb unterhält, dann könnte man ja schon auf die Idee kommen, okay, ich kaufe jetzt mit der vermögensverwaltenden GmbH beispielsweise ein Bürogebäude, die zahlt da auf die Einkünfte nur 15,825% Steuern und meine operative GmbH, der ich das vermiete, die zahlt ja 30% Steuern, weil sie noch Gewerbesteuer zahlen muss. Dann haben wir auf der einen Seite, wenn man eben das Bürogebäude von der vermögensverwaltenden GmbH rübervermietet, an die operative GmbH eine Steuerersparnis, weil die vermögensverwaltende GmbH muss ihre Mieteinkünfte nur eben mit knapp 16% versteuern und die operative GmbH spart sich etwa 30% Steuern. Ja, da muss man ein paar Sachen beachten. Insbesondere Thema Betriebsausspaltung. Also dieses Modell, ich habe auch mal ein Video dazu gemacht und da haben viele drunter geschrieben, ja, Vorsicht, Vorsicht, Betriebsausspaltung. Aber wenn ich zwischen Schwesterkapitalgesellschaften vermiete, also bei der Schrüber vermiete und die eine Kapitalgesellschaft ist nicht direkt an der anderen beteiligt, wie es jetzt beispielsweise bei der Holding GmbH der Fall war, dann geht dieses Modell, Holding habe ich schon angesprochen, geht nicht, ja, und auch sonst muss man eben aufpassen, dass man keine Betriebsaufspaltung ja, fabriziert.
Ja, super, super tolles Modell, ja. Mit jedem Euro, den man sich selbst Miete zahlt, spart man Steuern. Also das kann man gar nicht laut genug betonen, wie gut das eigentlich ist, ja. Das muss natürlich aufpassen, wenn die Miete zu hoch ist, kommt man in die verdeckte Gewinnausschüttung rein. Ja, da muss man auch schauen, dass das im Rahmen bleibt. Aber ansonsten sollte man natürlich, wenn man das Konstrukt sich so aufbaut, so viel Miete zahlen, wie irgendwie geht, weil man dann natürlich, wie gesagt, mit jedem Euro Miete Gewerbesteuern spart bei der Firma, die eben operativ tätig ist und am Markt ist. Und also das ist vielleicht auch nochmal so eine, wir hatten ja eingangs war die Frage, sollte man eine Immobilie über die GmbH kaufen, war ja die Ausgangsfrage. Und da würde ich jetzt sagen, wenn es sich um eine Immobilie handelt, die man für seinen Betrieb nutzt, dann lautet die Antwort eigentlich immer, kauf sie über eine GmbH, wenn ansonsten ein Unternehmen schon in einer GmbH firmiert. Das ist eigentlich dann immer schlauer, weil der Unterschied ist ja, wenn du die Immobilie, wenn du eine GmbH hast und du kaufst die Immobilie, die du für deine GmbH nutzen willst, privat, Fabian, dann sind wir ja in der Betriebsaufspaltung, dann haben wir ja die ganzen Nachteile.
Vielleicht da nochmal eine kurze Erklärung. Die Betriebsausspaltung ist dann gegeben, wenn es eben eine sachliche und eine persönliche Verflechtung gibt. Also typischer Fall ist eben, man ist beteiligt zu 100% an der GmbH und hat im Privatvermögen halt noch irgendeine Immobilie, die man dann zum Beispiel als wesentliche Betriebsgrundlage, als Bürogebäude oder Produktionsstätte dann aus dem Privatvermögen an die eigene GmbH vermietet. Da wird man erstmal auf die Idee kommen, ja, das ist eine gute Sache. Aber es gibt halt dann eben eine Betriebsausspaltung. Ein fiktiver neuer Betrieb wird begründet. Das merken viele erstmal nicht. Interessant wird die Betriebsausspaltung meistens erst, wenn sie dann beendet wird. Also wenn man Anteile verkauft oder irgendwie die Immobilie nicht mehr wesentlich ist jetzt. Und dann wird die Betriebsausspaltung eben aufgelöst. Und dann hat man auf einmal ja einen Gewinn, den man versteuern muss. Ja, weil dann ist nämlich, das ist ein bisschen schwer zu verstehen, wenn man es noch nie gehört hat, dann ist eben die Immobilie nicht mehr Privatvermögen. Und das ist eben so eine Denksportaufgabe, die man gehen muss. Eben, wenn ich eine wesentliche Betriebsgrundlage meine meiner eigenen, mir beherrschenden GmbH vermiete, dann wird es eben ja, Betriebsvermögen, genauso wie die GmbH-Anteile. Und wenn dann eben, was weiß ich, ich dann 60% verkaufe meiner GmbH, dann habe ich keine Verflechtung mehr personell und dann wird es eben wieder aufgelöst und es werden Steuern fällig. Also Vorsicht bei wesentlichen Betriebskulanen, können auch Maschinen sein oder so, die man Privatvermögen noch immer rumstehen hat und die man dann an seine GmbH vermietet.
Ja, das kann wirklich existenzvernichtend sein auch, ja, wenn man so eine Betriebsaufspaltung hat, wie du schon gesagt hast, es passiert erstmal nichts, aber dann könnte ja Folgendes passieren, einer verstirbt oder wird berufsunfähig und man muss jetzt sagen, okay, man hat dann Erben und der eine Teil der Erben übernimmt das Grundstück und der andere soll den Betrieb übernehmen und schon hast du das eben nicht mehr, dass dieselbe Person Grundstück und Betrieb besitzt, sondern unterschiedliche Personen. Und dann hast du ein Riesenproblem, weil das Finanzamt sagt, ich möchte jetzt mal die Steuern haben für den Wert, den Grundstück und Betrieb wert sind am Markt, obwohl es gar keinen, also es gibt niemanden, der einen Kaufpreis bezahlt und trotzdem soll genau dieser Wert einmal versteuert werden. Und das kann natürlich wirklich das Genick brechen, sage ich mal, das Finanzielle zumindest. Und deswegen Betriebsaufspaltung sollte man meiden, wo es irgendwo geht, ja.
Ja, und erkennen, na, das ist manchmal gar nicht so leicht, ja. Ich war bei der Münchner Steuerfachtagung bei einem Vortrag, was alles eine Betriebsaufspaltung sein kann und da... Also, sollte man Angst bekommen, auch als Steuerberater. genau. Ja, was haben wir noch?
Tja, man kann natürlich noch mal darüber nachdenken beim Thema Grunderwerbsteuer. Also es geht ja hier darum, sollte man eine Immobilie über eine GmbH kaufen. Ne? Und da haben wir jetzt gesagt, ertragssteuerlich kann das echt schon viel Sinn machen. Und wir würden das eigentlich in vielen Situationen, die wir jetzt gerade aufgezeigt haben, empfehlen. Es gibt vielleicht noch einen Vorteil und zwar vielleicht auch nochmal an den Exit gedacht. Da haben wir auch immer die Grunderwerbsteuer, die ganz schön nervig ist, sage ich mal. Ja. Und da gibt es natürlich auch interessante Varianten, die zu vermeiden und zwar indem man nicht das Grundstück verkauft, denn da würde eigentlich immer Grunderwerbsteuer anfallen, sondern indem man zum Beispiel sagt, ich verkaufe Anteile an meiner GmbH. Ich mache also einen Share-Deal statt einen Asset-Deal. Und da gibt es jetzt verschiedene Meinungen. Die einen sagen natürlich, das ist ja nur eine Umgehung. Auch wenn man GmbH-Anteile verkauft, muss Grunderwerbsteuer anfallen. Und andere sagen zum Beispiel, auch gerade börsengehandelte Immobilienkonzerne zum Beispiel, sagen natürlich, ja keine Ahnung, wenn unsere Aktien an der Börse hin und her getauscht werden, können wir doch nicht einfach Grunderwerbsteuer dafür zahlen müssen. Ist ja quasi, das Unternehmen bleibt ja unverändert und damit die Immobilie bleibt ja auch diesem Unternehmen zugeordnet. Nur die Besitzer des Unternehmens wechseln ja. Und in diesen zwei Meinungsbildern hat sich jetzt etabliert, oder so steht es halt im Gesetz, dass man sagt, wenn mehr als 90% der Anteile an der GmbH einen neuen Besitzer bekommen innerhalb von 10 Jahren, dann wird so getan, als wären die Grundstücke der GmbH verkauft worden und darauf muss dann Grunderwerbsteuer erhoben werden. Das ist jetzt erstmal blöd, aber kann natürlich auch genutzt werden, indem man dann zum Beispiel sagt, man verkauft nur 89,9% seiner GmbH-Anteile und den Rest behält man und hält diesen noch 10 Jahre, um eben die Grunderwerbsteuer zu umgehen. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, gut, man muss natürlich erstmal einen Käufer finden, der den Spaß mitmacht. Also, wenn ich wirklich eine Immobilie voll halten will, ja, ist ja die Frage, finde ich da jemand, der mir nicht 100% abkauft, sondern eben nur 89, beziehungsweise nur, ja doch 89,9%. Ja, also ist sicherlich eher für größere Gesellschaften interessant, die es auch verkraften können, wenn das halt nochmal irgendwie nur ein Teil oder auch ein Großteil der Anteile übergeht. Jetzt für, sagen wir mal, Lieschen oder Maxi Müller, ja, ist es vielleicht nicht so der Standardfall.
Ja, das stimmt, ja. Ich meine, man könnte sich natürlich auch notariell schon zusichern oder das Recht einräumen lassen, diese restlichen 11% Anteile dann später zu einem vorher festgelegten Preis, also dass man die auf jeden Fall kaufen kann durch eine Kaufoption. Also man kann sich ja da schon absichern, aber du hast schon recht, am Ende will man ja vielleicht die Immobilie auch eigenständig verwalten. Man will keinen mehr da haben, der irgendwie Mitspracherechte oder Einsichtsrechte hat. Das ist auf jeden Fall ein größeres juristisches Unterfangen, da den anderen Gesellschafter so zu entmachten, dass der einen nicht mehr nervt, ja, oder stört. Nerven ist vielleicht das falsche Wort, dass der einen nicht behindert in der weiteren Geschäftsführung.
Vielleicht soll man noch eine Ergänzung machen zu der Betriebsaufspaltung, weil jetzt gibt es ja dann den Sonderfall, jetzt wenn man verheiratet ist, ja. Christian, du hast ja schon aus nicht steuerlichen Gründen geheiratet, ich noch nicht. Und jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, ey, warum erhält nicht der andere Ehegatte einfach das Grundstück und vermietet es dann weiter? Weil da gibt es ja eigentlich eine ganz gute Rechtsprechung bezüglich der personellen Verflechtung, weil normalerweise wird man denken, okay, wie ein Haushalt, wird zusammengerechnet, ist aber nicht so.
Genau. Also bei der Betriebsaufspaltung geht es ja auch um Beherrschung. Wer kann das Grundstück beherrschen und wer kann die Firma beherrschen? Und wenn eine Person beides kann, dann hat man ein Problem. Dann kommt man in die Betriebsaufspaltung. Und jetzt könnte, und deswegen hat man natürlich gesagt, okay, naja, dann mache ich es einfach so. Dann nehme ich in meine, dann halte ich eben das Grundstück mit meiner Frau oder meinem Mann zusammen. Und dann sind wir 50-50 an diesem Grundstück beteiligt oder sind auch andere Anteilsquoten denkbar. Aber es gibt noch einen weiteren Gesellschafter, der Mitspracherechte hat und mich sozusagen daran hindert, mich als Unternehmer, ja, der das Unternehmen hat, ich werde durch diesen anderen Gesellschafter daran gehindert, das Grundstück zu beherrschen, weil ich muss ja immer noch jemand anderen fragen. Und da denke ich mal, gibt es natürlich aus Sicht des Finanzamts so die Frage, wenn der andere Gesellschafter dein Ehepartner ist, dann wirst du den ja schon irgendwie beherrschen können oder Einfluss nehmen können oder ihr werdet das ja in Absprache machen. Und das ist aber natürlich längst entschieden. Das nennt sich Wiesbadener Modell. Das ist also wirklich klargestellt durch die Rechtsprechung und hat auch die Finanzverwaltung so übernommen, dass das kein Problem ist. Ja, also dass auch wenn der zweite Gesellschafter, der also daran durch den man daran gehindert ist, das Grundstück voll zu beherrschen, wenn das der Ehepartner ist, ist das völlig okay. Das sind ja immerhin noch zwei verschiedene Personen, die sich eine eigene Meinung bilden können prinzipiell. Und das reicht halt aus, um die Betriebsaufspaltung zu verhindern. Also deswegen sollte man, wenn man jetzt keine andere Gestaltung wählt, die wir hier vielleicht aufgezeigt haben, im Zweifel immer den Ehepartner mit ins Boot holen beim Grundstückskauf.
Sehr gut. Herr Christian, wir haben noch einige Sachen, was das Thema Immobilien angeht. Da werden wir sicherlich noch eine zweite oder wahrscheinlich auch dritte Folge über das Thema Immobilienvermietung machen. Also von dem her, alle, die zuhören, gerne den Podcast abonnieren. Freut uns natürlich auch, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Ja, gerne 5 Sterne. Ja. Und dann hört man sich nächste Woche wieder und dann werden wir in der nächsten Zeit, würde ich mal sagen, ich finde das Thema Immobilien eigentlich ganz spannend, immer wieder so ein paar Punkte einbauen. Wer vielleicht noch mehr zum Thema Immobilien hören möchte und in Stuttgart wohnt, der kann gern am 12. und 13. Juli zur Cashflow-Conference kommen. Da bin ich auf der Bühne auch zum Thema Immobilien-Investments. Mit dem Code Steuerfabi spart man sich da bei der Cashflow-Conference bei den Tickets nochmal 10% Werbung an der Stelle, aber muss auch mal sein, im eigenen Namen. Und dann, Christian, hört man sich nächste Woche wieder hier im Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast.
Ja, sehr gut, sehr cool. Dann bin ich gespannt, was du dann auch berichtest die nächsten Wochen. Ich werde dich darauf nochmal ansprechen. Also danke, viel Spaß und viele Grüße.
Danke, ciao, ciao.